Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Das alttestamentliche Buch Ruth berichtet über eine Familie aus Bethlehem, die wegen einer Hungersnot in das heidnisch geprägte Land Moab ausgewandert ist. Dort hat sie ein neues Zuhause gefunden. Aus der Sicht eines gläubigen Israeliten ist das jedoch kritisch zu sehen, denn die Moabiter sind in ihren Augen nichts anderes als Götzenanbeter. Die beiden Söhne der ausgewanderten Familie scheint das nicht zu stören. Sie heiraten zwei einheimische Frauen. Nach einigen Jahren im fremden Land schlägt das Schicksal unbarmherzig zu. Zuerst stirbt das Familienoberhaupt Elimelech und dann sterben auch die beiden Söhne. Zurück bleiben drei Witwen, Noomi und ihre beiden Schwiegertöchter Orpa und Ruth. Als Noomi beschließt, in ihre alte Heimat nach Bethlehem zurückzukehren, fällt Ruth eine folgenreiche Entscheidung. Obwohl sie als Moabiterin unter den Israeliten keinen leichten Stand haben wird, will sie Noomi begleiten und für immer bei ihr bleiben. Aber nicht nur das. »Dein Volk ist mein Volk«, und dein Gott ist mein Gott, sagt Ruth zu ihrer Schwiegermutter. Und meint es offenbar ernst. Als Noomi und ihre Schwiegertochter Ruth in Bethlehem angekommen sind, stehen sie im wahrsten Sinne des Wortes vor dem Nichts. Voll zog ich aus, sagt Noomi, aber leer hat mich der Herr wieder heimgebracht. Da es den beiden Frauen selbst an Nahrungsmitteln fehlt, entschließt sich Ruth, auf einem Feld, das gerade abgeerntet wird, die übrig bleibenden Getreideähren einzusammeln. Nach dem alttestamentlichen Gesetz sind Landbesitzer verpflichtet, alles, was nach einem ersten Erntedurchgang noch übrig bleibt, auf den Feldern zu belassen, damit die Armen es sich holen können. Im zweiten Kapitel des Buches Ruth wird in Vers 3 berichtet, Ruth ging hin und las auf den Schnittern nach auf dem Felde. Und es traf sich, dass dies Feld dem Boas gehörte, der von dem Geschlecht Elimelechs war. Elimelech, Sie erinnern sich, war der Ehemann von Noomi. Das heißt, Ruth sammelte auf einem Feld Ähren, das ausgerechnet einem Verwandten ihrer Schwiegermutter gehörte. Ein verrückter Zufall oder vielleicht doch eher Führung? Der Bibeltext lässt vermuten, dass Ruth keine Ahnung hatte, auf wessen Feld sie die Ähren einsammelte. Denn sie kannte sich in Bethlehem und Umgebung überhaupt nicht aus und war höchstwahrscheinlich suchend einen Weg entlang gegangen, bis sie dieses Feld entdeckte, das gerade abgeerntet wurde. Und zu einer Begegnung zwischen dem Feldbesitzer und ihrer Schwiegermutter war es bis zu diesem Zeitpunkt offenbar auch noch nicht gekommen. Rückblickend können wir also aufatmen, dass Ruth zufällig oder wahrscheinlich eher von Gott gewollt das richtige Feld ausgesucht hat. Das ist nämlich ganz entscheidend für den weiteren Fortgang der Geschichte. Ja, hätte sich Ruth für ein anderes Feld entschieden, hätte sie nach Feierabend gleich einen Brief an die Weisen aus dem Morgenland schreiben können, damit sie sich 1000 Jahre später nicht unnötig auf die Suche nach dem neugeborenen König der Juden begeben. Denn Jesus Christus wird ein Nachkomme der Moabiterin Ruth sein. Wenn alles klappt, mit der Auswahl des richtigen Feldes, des richtigen Ehemannes und so weiter. Wenn man einige Zeit, nachdem sich Ruth auf dem Feld des Boas eingefunden hat, sie gefragt hätte, warum bist du ausgerechnet hierher gekommen? Hast du Gottes Stimme aus dem Himmel gehört? Oder hat Gott für dich einen Wegweiser auf die Straße gestellt? Dann hätte sie vermutlich geantwortet, wie bitte? Ich bin einfach losgegangen und habe mich umgeschaut, wo gerade ein Feld abgeerntet wird. Das war alles. Ich persönlich habe den Eindruck, dass Gott sehr oft auf diese geheimnisvolle und sehr behutsame Art und Weise in das Leben von Menschen eingreift. Gottes Wille und der menschliche Wille vereinen sich, ohne dass wir immer etwas davon mitbekommen. Wenn Christen von solchen Zufällen in ihrem Leben berichten, die wahrscheinlich keine Zufälle sind, weil Gott seinen Teil dazu beigetragen hat, dann erscheint mir das meistens glaubwürdiger, als wenn Christen behaupten, mindestens dreimal täglich die Stimme Gottes direkt aus dem Himmel zu vernehmen. Tut mir leid, dass ich das sagen muss, aber wenn ich ständig zu hören bekomme, Gottes Wille ist es, dass wir dies oder jenes tun, dann werde ich sehr hellhörig. Ich möchte die betreffenden Christen nicht kritisieren, aber ich möchte all denen Mut machen, die mit Ernst Jesus Christus nachfolgen und trotzdem noch nie direkt vom Himmel herab die Stimme Gottes gehört haben. Ich halte das für völlig normal. Tagtäglich müssen wir Entscheidungen treffen, mal mehr mit dem Herzen, mal mehr mit dem Verstand, aber genau dafür hat uns Gott Herz und Verstand gegeben. Natürlich können wir Gott in schwierigen Situationen darum bitten, dass wir uns richtig entscheiden. Aber nur selten nimmt er uns die Entscheidung ab. Deshalb möchte ich Ihnen Mut machen, Entscheidungen nicht aus dem Weg zu gehen oder sie bis auf den Sankt-Nimmerleins-Tag aufzuschieben. Dass eine Entscheidung richtig war, erkennt man häufig erst im Nachhinein. Sollte sich eine Entscheidung dagegen als falsch erweisen, kann man sie häufig korrigieren und, wenn nicht, Gott um Vergebung bitten. Ich habe vorhin behauptet, dass sich Gottes Wille und der menschliche Wille häufig vereinen, ohne dass wir immer etwas davon mitbekommen. Der Lieddichter Paul Gerhardt hat das in seinem Lied »Befiehl du deine Wege« auf folgende Weise zum Ausdruck gebracht. Gott sitzt im Regimente und führet alles wohl. Das im Regimente sitzen schließt mit ein, dass Gott darauf aufpasst, dass letztendlich nichts völlig aus dem Ruder läuft. Diesen Sachverhalt beschreibt der Apostel Paulus im Römerbrief am Ende von Kapitel 8. Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Was ich natürlich allen Christen nur empfehlen kann, ist die Bibel zu lesen. Sie ist Gottes Wort. Wer sich auf die Bibel einlässt, wird durch sie geprägt, so dass man manche Fehlentscheidungen schon von vornherein als solche erkennen kann. Wenn ich auf die wichtigsten Entscheidungssituationen in meiner persönlichen Vergangenheit zurückblicke, dann fällt mir übrigens nur eine Begebenheit ein, bei der Gott eine Tür auf meinem Lebensweg nicht nur geschlossen, sondern sie mir regelrecht vor der Nase zugeknallt hat. Ich war damals richtig verstört, weil ich nicht begreifen konnte, dass Gott mich daran hinderte, eine ganz bestimmte Sache durchzuführen, die ich für gut und richtig hielt. Erst viel später konnte ich erkennen, dass Gott mich vor großem Schaden bewahrt hatte. Da ging es mir dann so ähnlich wie Josef, dem Sohn Jakobs, der einmal zu seinen Brüdern sagte, »Ihr gedachtet es, böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es, gut zu machen.« Doch nun wieder zurück zu Ruth, die sich dazu entschlossen hat, auf einem der Felder rund um Bethlehem Ehren zu sammeln. Sie folgt den offiziellen Erntearbeitern, den Schnittern, direkt auf dem Fuß, um einzusammeln, was übrig bleibt. Wem das Feld gehört, das weiß Ruth zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Vers 4. Und siehe, Boas kam eben von Bethlehem und sprach zu den Schnittern, »Der Herr sei mit euch.« Sie antworteten, »Der Herr segne dich.« Dieser kurze Vers lässt schon vermuten, dass Boas ein recht wohlhabender Mann war, denn sonst hätte er sich frühmorgens gemeinsam mit seinen Leuten an die Arbeit gemacht. Stattdessen hat er vielleicht erst mal ausgiebig gefrühstückt. Oder er hat einen geschäftlichen Termin wahrgenommen, was ich sogar für wahrscheinlicher halte. Oder er musste warten, bis die Sparkasse in Bethlehem ihre Türen öffnete, um dort den Lohn für die Arbeiter abholen zu können. Bemerkenswert finde ich, wie er seine Leute begrüßt, als er auf sein Feld kommt. Stellen Sie sich heute einen Firmenboss vor, der in einer Werkshalle an den Fließbandarbeitern vorbeikommt und zu ihnen sagt, der Herr sei mit euch. Und die Arbeiter im blauen Arbeitskittel würden ihn freundlich anschauen und antworten, der Herr segne dich. Undenkbar, oder? Nun gut, die Situation war damals eine andere, aber die Art der Begrüßung und die Reaktion darauf lassen schon erahnen, dass Boas ein freundlicher und respektierter Mann war. Vers 5. Und Boas sprach zu seinem Knecht, der über die Schnitter gestellt war, zu wem gehört das Mädchen? Jetzt wird's richtig interessant. Ruth, offenbar noch jung an Jahren, weckt das Interesse von Boas, dem vermutlich begehrtesten Junggesellen von ganz Bethlehem. Ich will gar nicht wissen, von wie vielen Müttern dieser Stadt er schon zum Essen eingeladen wurde, um ihn mit ihren unverheirateten Töchtern bekannt zu machen. Doch nun erregt ausgerechnet eine Moabiterin seine Aufmerksamkeit, eine verwitwete Ausländerin, die so arm ist, dass sie übrig gebliebene Ehren aufsammeln muss. »Zu wem gehört das Mädchen?« fragt Boas seinen Knecht. Doch es würde mich nicht wundern, wenn er unmittelbar davor einen lausbubenhaften Pfiff durch die Zähne erklingen ließ, der so viel bedeutet wie »Das gibt's doch nicht! Was für eine tolle Frau hat sich dort auf meinem Feld verirrt!« Liebe auf den ersten Blick? Jawohl, das gibt's. Meine Frau behauptet zwar immer, dass es bei uns anders gewesen sei. Dabei habe ich mir bei unserem ersten Treffen nur nichts anmerken lassen, weil ich Angst hatte, dass sie mich für einen Spinner halten würde. In Wirklichkeit fiel es mir aber schwer, sie auch nur für einen Moment wieder aus den Augen zu lassen. Tja, mein lieber Boas, ich weiß ganz genau, wie dir zumute war. Weiter ab Vers 6. Boas fragte also seinen Knecht, wer diese junge Frau sei, die sich auf seinem Feld nach den Getreideähren bückt. Der Knecht, der über die Schnitter gestellt war, antwortete und sprach, es ist eine Moabiterin, die mit Noomi gekommen ist aus dem Land der Moabiter. Sie hat gesagt, lasst mich doch auflesen und sammeln hinter den Garben den Schnittern nach, und ist gekommen und dageblieben vom Morgen an bis jetzt und hat nur wenig ausgeruht. Fast bekommt man den Eindruck, als ob der Knecht Ruth in Schutz nehmen und sich selbst verteidigen wollte. Offenbar hatte er noch nicht begriffen, warum sein Herr mehr wissen wollte über diese unbekannte Schönheit auf seinem Feld. Dass Ruth aus dem Land Moab stammte, war für Boas natürlich eine eher negative Nachricht. Als Israelit war es besser, sich von diesen Götzenanbetern fernzuhalten. Andererseits musste es doch etwas zu bedeuten haben, wenn sich eine junge Moabiterin den Gegebenheiten im Volk Israel unterordnete. Abgesehen davon war sie zusammen mit Noomi nach Bethlehem gekommen, erfährt Boas von seinem Knecht, und Noomi war ja mit ihm verwandt. Vers 8. Da sprach Boas zu Ruth, »Hörst du wohl, meine Tochter, du sollst nicht auf einen anderen Acker gehen, um aufzulesen. Geh auch nicht von hier weg, sondern halte dich zu meinen Mägden.« Was sich in der Bibelübersetzung von Martin Luther fast schon ein wenig ruppig anhört, ist in Wirklichkeit ein freundlicher Vorschlag. Statt sich auf verschiedenen Feldern den Lebensunterhalt zusammenzuklauben, soll Ruth auf dem Feld Boas bleiben. Und seine Mägde werden dafür sorgen, dass Ruth genügend abbekommt. Außerdem fügt Boas hinzu, Vers 9, »Und sie, wo sie schneiden im Felde, da geh ihnen nach. Ich habe meinen Knechten geboten, dass dich niemand antaste. Und wenn dich dürstet, so geh hin zu den Gefäßen und trinke von dem, was meine Knechte schöpfen.« Nun frage ich sie, ist Boas verliebt oder ist er es nicht? Ich würde sagen, er ist es, und zwar auf eine sehr schöne Art und Weise. Ruth ist für ihn nicht einfach nur eine schicke junge Frau, die er unbedingt erobern möchte, sondern als allererstes ist er um ihr Wohl besorgt. Keiner soll sie mit dummen Sprüchen belästigen oder sogar noch mehr von ihr verlangen. Ihm war klar, dass sie als Witwe und als Ausländerin in dieser Hinsicht besonders gefährdet war. Und deshalb setzte er seine ganze Autorität ein, um sie vor Belästigungen zu schützen. Ruth unterdessen ist von der Fürsorglichkeit Boas offenbar überwältigt. Vers 10. Da fiel sie auf ihr Angesicht und beugte sich nieder zur Erde und sprach zu ihm, »Womit habe ich Gnade gefunden vor deinen Augen, dass du mir freundlich bist, die ich doch eine Fremde bin?« Man könnte hier den Eindruck bekommen, dass Ruth ein wenig übertreibt oder absichtlich kokettiert, aber ich denke, dass Ruth schon froh war, einem solchen Beschützer zu begegnen. Wir brauchen nur an Orpa zu denken, die andere Schwiegertochter Noomis. Sie war nach Moab zurückgekehrt, nachdem Naomi ihr geschildert hatte, wie schwierig es für sie sein würde, im Volk Israel Fuß zu fassen. Ruth dagegen war Naomi nach Bethlehem gefolgt. »Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott«, hatte sie zu ihr gesagt. Und dafür war sie auch bereit, ein Leben in Armut in Kauf zu nehmen und die Hoffnung, dass jemand sie, die Ausländerin aus Moab, heiraten würde, aufzugeben. Doch im weiteren Verlauf der Geschichte werden wir miterleben, wie der Gott Israels seine Güte und Barmherzigkeit auch Nicht-Israeliten gewährt. Wenn ich Ruth fragen höre, womit habe ich Gnade gefunden vor deinen Augen, dass du mir freundlich bist, dann kommt mir in den Sinn, dass ich Gott im Prinzip die gleiche Frage stellen könnte. Womit habe ich Gnade gefunden vor deinen Augen? Die Antwort auf Ruths Frage könnte wenigstens noch lauten, weil du so schön bist. Doch niemand, nicht einmal ich, kann Gott mit seiner Schönheit beeindrucken. Trotzdem hat Gott mich und sie und jeden anderen Menschen lieb. Im 3. Kapitel des Johannesevangeliums heißt es ausdrücklich, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Wenn ich Gott die Frage stellen würde, womit habe ich Gnade gefunden vor deinen Augen, dann würde er mir vermutlich antworten, weil ich ein gnädiger Gott bin. Zurück zu Ruth, die sehr gerührt darüber ist, dass sich Boas ihrer annimmt. Weiter ab Vers 11. Boas antwortete und sprach zu ihr, »Man hat mir alles gesagt, was du getan hast an deiner Schwiegermutter nach deines Mannes Tod, dass du verlassen hast deinen Vater und deine Mutter und dein Vaterland und zu einem Volk gezogen bist, das du vorher nicht kanntest. Der Herr vergelte dir deine Tat, und dein Lohn möge vollkommen sein bei dem Herrn, dem Gott Israels, zu dem du gekommen bist, dass du unter seinen Flügeln Zuflucht hättest.« Ich habe den Eindruck, dass Boas schon vorher, bevor ihm sein Knecht etwas über Ruth erzählte, von dieser jungen Frau gehört hatte, die mit Naomi nach Bethlehem gekommen war. Er selbst war zu diesem Zeitpunkt vielleicht außer Landes, weil er an einem der zahlreichen Kämpfe teilnehmen musste, mit denen während der Zeit der Richter die Grenzen Israels verteidigt wurden. Nach seiner Rückkehr könnte er dann erfahren haben, dass Naomi, seine Verwandte, in Begleitung einer jungen Ausländerin nach Bethlehem gekommen war. Doch statt wie üblich Klatsch und Tratsch über diese Person zu verbreiten, redeten die Einwohner von Bethlehem nur Gutes über Ruth. Denn Naomi lobte sie in den höchsten Tönen, weil sie froh darüber war, eine so tüchtige und liebenswerte Schwiegertochter an ihrer Seite zu haben. Nun endlich hat Boas selbst die Gelegenheit, Ruth kennenzulernen. Und er kann nicht anders, als ihr zu wünschen, der Herr vergelte dir deine Tat und dein Lohn möge vollkommen sein bei dem Herrn. Doch das ist noch nicht alles. Mit großer Wahrscheinlichkeit hat Boas nämlich auch erfahren, dass sich Ruth dem Glauben ihrer Schwiegermutter angeschlossen hat und auch deshalb mitten unter den Israeliten einen Neuanfang wagt. Boas spricht Ruth Mut zu, indem er sagt, »Zu dem Gott Israels bist du gekommen, dass du unter seinen Flügeln Zuflucht hättest.« Vers 13. Sie sprach, »Lass mich Gnade vor deinen Augen finden, mein Herr, denn du hast mich getröstet und deine Magd freundlich angesprochen, und ich bin doch nicht einmal wie eine deiner Mägde.« Mit diesem letzten Halbsatz, »Ich bin doch nicht einmal wie eine deiner Mägde«, wollte Ruth vermutlich zum Ausdruck bringen, »Mein Ansehen bei den Menschen ist noch geringer als das Ansehen deiner Mägde.« Man kann diese Bemerkung Ruths aber auch so interpretieren. Sie war anders als die Mägde, weil sie nicht so selbstbewusst war. Sie war demütiger, bescheidener und zurückhaltender als sie. Und vielleicht war sie Boas gerade deshalb aufgefallen, als er auf sein Feld kam. Ich erinnere mich noch gut an ein gemütliches Zusammensein mit einigen Studenten während meiner Zeit als Bibelschullehrer. Wir redeten über dies und das, hatten viel zu lachen, sprachen aber auch über ernste Themen. Einige der Anwesenden betonten, wie wichtig es ihnen sei, sich von anderen, vor allem von ihren Eltern, zu unterscheiden. Erst ein individueller Lebensstil würde einen Menschen doch erst richtig zum Menschen machen. Für einen Moment klinkte ich mich aus dem Gespräch aus, lehnte mich zurück und betrachtete die jungen Leute einen nach dem anderen. Sie alle trugen ähnliche Klamotten, hatten Frisuren, die so aussahen, als ob alle zum selben Friseur gehen würden. Jeder hatte dasselbe Getränk vor sich auf dem Tisch stehen, und wenn man ihnen zuhörte, merkte man, dass sie immer wieder bestimmte Ausdrücke verwendeten und dass sie alle auf eine ähnliche Art und Weise argumentierten. Und diese jungen Leute wollten mir nun einreden, dass sie sich durch ihre Individualität von anderen Zeitgenossen absetzen wollten. Ich konnte nicht anders, ich musste über sie lächeln. Ruth dagegen, so kann man den letzten Teil von Vers 13 interpretieren, war anders als die Mägde, die für Boas arbeiteten. Schöner wahrscheinlich, vielleicht trug sie als Moabiterin auch andere Kleider, aber ich denke, ihre Demut, ihre Hilfsbereitschaft gegenüber Noomi, von der Boas erfahren hatte, und ihr freundliches Wesen machten sie zu etwas Besonderem. Ja, ich denke, dass Ruth in dieser Hinsicht für Christen ein gutes Vorbild ist. Das war eine weitere Folge aus der Sendereihe Durch die Bibel. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und hoffe, dass Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Der Rest von Kapitel 2 steht dann im Mittelpunkt. Und ich kann Ihnen versprechen, Boas drückt ganz schön aufs Gas. Kaum hat er Ruth zum allerersten Mal von Angesicht zu Angesicht gesehen, schon lädt er sie zum Essen ein.